بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute geht es weiter mit einer weiteren Krankheit des Herzens beziehungsweise einem Charakterzug, den man meiden soll. Und zwar das Verlangen nach Ansehen, Berühmtheit. Und das ist wohl eines der verbreitetsten Probleme unserer Zeit, ja, aufgrund von Social Media. Aber dieses Problem gab es schon früher und die Gelehrten haben das auch behandelt. Aber wie gesagt, umso wichtiger ist es, dass wir diese Angelegenheit ernst nehmen und berücksichtigen. Er sagt, der Autor sagt, rahimahullah, dass verborgene Begierde oder diese verborgene Begierde ist etwas, dessen heimtückische Gefahren selbst große Gelehrte kaum durchschauen können. Also dieser Wunsch nach Ruhm, Berühmtheit, Vorreiterrolle, diese Begierde ist eine Begierde, die verborgen ist. Also keiner kommt und sagt, ich möchte, ich finde, ich bin der allerwichtigste Mensch. So denkt keiner. Sondern es schleicht sich ein, als ob es nötig ist, dass gerade ich derjenige bin, der das macht. Das heißt, der Shaitan verziert es, verpackt es in eine Sache, und zwar die Notwendigkeit, ja, oder die Wichtigkeit einer Sache. Aber man vergisst, es ist nicht wichtig, dass du es machst, es ist wichtig, dass es gemacht wird. Und deswegen müssen wir unterscheiden zwischen diesem Pflichtgefühl, dass ich etwas machen muss, und dem anderen falschen Gefühl, nur ich darf es machen oder kann es machen. Er sagt, geschweige denn die gewöhnlichen Menschen. Vielmehr werden damit besonders die Gelehrten und die Anbetenden geprüft, die ernsthaft und entschlossen den Weg des Jenseits beschreiten. Denn nachdem sie ihre Seelen bezwungen und von den offensichtlichen Begierden entwöhnt haben und sie mit Zwang zu den Ursachen der Gottesdienste geführt haben, begehrt die Seele nicht mehr die offenbaren Sünden, die durch die Gliedmaßen begangen werden. So findet sie Ruhe darin, sich mit Wissen und Handlungen zur Schau zu stellen. Ja, das ist, darum geht's. Hubbul Dhuhur, also man stellt sich zur Schau und entdeckt einen Ausweg aus der Härte des inneren Kampfes, nämlich im Genuss der Anerkennung durch die Menschen und in ihrem Blick auf sie mit Würde und Ehrfurcht. Darin erfährt die Seele ein gewaltiges Vergnügen, wenn die Leute denken, du bist wichtig, du bist so toll, du bist so gut. Das ist eine Sache, die Seele die eben dieses Verlangen stillt, sodass sie im Vergleich dazu das Unterlassen der Sünden gering achtet. Also es kann sogar so weit kommen, dass jemand sagt, ich habe keine Lust auf Sünden, aber er ist tief gesunken in diesem Wunsch, sich zur Schau zu stellen. So meint einer von ihnen, er sei Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber aufrichtig, während er doch im Register der Heuchler eingetragen ist. Möge Allah uns bewahren. Dies ist eine gewaltige List, der nur die Auserwählten, Entronnenen entgehen. Möge Allah uns dazu zählen. Deshalb wurde gesagt, das Letzte, was die Köpfe der Wahrhaftigen verlässt, ist die Liebe zur Führungsrolle. Also das bleibt hartnäckig im Herzen, in der Seele, auch wenn du dich erzogen hast, am Ende denkst du, ich bin Mr. Wichtig. Du versuchst keine Sünden zu machen und so, aber dieses Ich bin's, das ist etwas, was sehr hartnäckig ist. Wenn dies nun die verborgene Krankheit ist, die größte Fangnetz oder das größte Fangnetz der Satane, dann ist es notwendig, über ihre Ursachen, ihre Wesen und ihre Arten ausführlich zu sprechen. Er sagt, wisse, der Ursprung des Ansehens ist Liebe zur Verbreitung des eigenen Rufes und zur Bekanntheit. Das ist eine große Gefahr. Die Sicherheit liegt in der Unauffälligkeit. Die Menschen des Guten strebten nicht nach Ruhm, noch setzten sie sich ihm oder seinen Ursachen aus. Wenn er ihnen von Seiten Allahs subhanahu wa ta'ala zufiel, flohen sie davor und zogen die Unauffälligkeit vor. So sagt Ibn Mas'ud radiallahu an, oder so wird berichtet von Ibn Mas'ud radiallahu an, dass er aus seinem Haus trat und eine Gruppe ihm folgte. Er wandte sich zu ihnen und sagte, warum folgt ihr mir? Bei Allah, wenn ihr wüsstet, was sich hinter meiner verschlossenen Tür befindet, würden mir von euch nicht einmal zwei Männer folgen. Das sagt er natürlich aus Bescheidenheit. Diese Liga, in der er spielt, für die Liga ist eine Sünde, dass man kein Qiyamul Layl gebetet hat. Dass man nicht den Koran in ein paar Tagen fertig gelesen hat. Und wenn er sagt, wenn ihr nur wüsstet, was ich für ein Mensch bin, also redet er davon, dass er eben nicht so viel Freiwilliges tut. Unser einer, möge Allah uns vergeben und möge Allah uns vor der Bloßstellung bewahren, da geht es wirklich um Sünden. Also er sagt, wenn ihr meine Realität kennen würdet, dann würdet ihr mir nicht folgen. Und diese Aussagen gibt es bei den Salaf sehr oft. Der andere sagte, hätten Sünden einen üblen Geruch, könntet ihr nicht neben mir sitzen. Ein anderer sagte, würdet ihr meine Sünden kennen, würdet ihr mich mit euren Schuhen bewerfen und so weiter. Das sagen sie natürlich, weil sie sehr, sehr streng mit sich selbst abrechnen. Aber dann muss ja unser einer, der tatsächlich Verbrechen begeht an Sünden, umso mehr bescheiden sein und nicht denken, man wär's. In einer anderen Überlieferung sagt er, kehrt zurück, denn es ist Erniedrigung für den, der folgt, und eine Versuchung für den, dem gefolgt wird. Also er sagt, guckt mal, wenn ihr jetzt mir folgt, dann werde ich in Versuchung geraten. Der Shaitan kommt zu mir und sagt, boah, guck mal, wie toll du bist und wie herrlich du bist. Az-Zuhri, rahimahullah, sagte, wir haben die Enthaltsamkeit in nichts geringer gesehen als in der Führungsrolle. Wir sehen jemanden, der gegenüber Speise, Trank und Besitz enthaltsam ist, doch wenn man ihm die Führungsrolle streitig macht, verteidigt er sie heftig und wird feindselig. Seht ihr, da ist dieses Heimliche und Verborgene. Man sagt ihm, guck mal, sei enthaltsam, bescheiden im Leben, sollst nicht im Luxus leben. Ja, natürlich, das ist die Dunya, die vergeht. Okay, es gibt jemanden, der wird an deiner Stelle dies und jenes machen. Warum und wieso? Und es heißt, jemand hatte 40 Jahre, 30 Jahre lang in der ersten Reihe gebetet. Als dann eines Tages der Imam nicht da war, war ein anderer der Vorbeter. Da empfand er, dieser Mensch, der 30 Jahre in der ersten Reihe gebetet hat, eine Enge in der Brust. Da sagte er, da wusste ich, dass ich 30 Jahre nicht für Allah in der ersten Reihe stand. Also ich hatte die Erwartung, spät in der ersten Reihe, also bin ich was. Also habe ich etwas Anrecht auf diese Rolle als Vorbeter. So sensibel sind sie mit sich selbst umgegangen. Als ein Schüler zu seinem Lehrer kam, er klopfte an der Tür, wollte anfangen zu lernen. Und da sagte er, hat dieser Scheich aufgemacht und er sagte, bitteschön. Da sagte er, Scheich, ich möchte gerne lernen. Dann sagte er, warum? Er sagte, ich möchte so werden wie Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, diese großen Gelehrten. Da sagte er, gehe, das ist eine falsche Absicht. Dann ist er gegangen. Aber das ist, was ist daran so falsch, dass ich so werden will wie diese großartigen Gelehrten? Also ist er dann wieder zum Scheich, hat geklopft, der Scheich macht die Tür auf, Assalamu alaikum, alaikum salam. Bitteschön. Ja, Scheich, ich will lernen. Warum? Ich will so werden wie diese edlen Gelehrten, diese rechtschaffenen Menschen. Ich will so wie Abu Hanifa und so. Dann sagt er, ich habe dir doch gesagt, das ist eine falsche Absicht. Dann sagte er, bring mir die Absicht bei. Hier fängt das Lernen an. Nicht was lerne ich, warum lerne ich. Und das überspringen viele und deswegen ist das Wissen am Ende nicht gesegnet, weil wir nicht darauf achten, für wen lernen wir. Besonders heute, in der Zeit von Social Media, da gibt es Leute, die dann lernen, um was? Ich will mitdebattieren. Es gibt immer Debatten, live und so weiter. Ich will endlich mitreden. Das ist eine falsche Absicht. Aber ich will doch Da'wah machen. Aber zuerst Da'wah mit dir selbst. Darum geht es. Wenn du lernst, nur um Da'wah mit anderen zu machen, ist das eine falsche Absicht. Du sollst Da'wah mit dir selbst machen und dann Da'wah mit den anderen. Deswegen sagt ihm der Scheich, diese edlen Gelehrten, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad und andere, sie haben nicht gelernt, um zu unterrichten. Sie haben gelernt, um Allah näher zu kommen. Sie haben gelernt, wie sie beten, damit sie selbst beten. Sie haben gelernt, wie sie fasten, damit sie selbst fasten. Was macht das Gebet ungültig? Was macht Wudu ungültig? Wie ist Handel erlaubt? Damit sie es selbst leben. Als sie dann aber an dem Punkt angekommen sind, in dem Allah sagt, wir sollen Wissen weitergeben, dann haben sie Wissen weitergegeben. Also die ausschlaggebende Absicht war, sich selbst zu erziehen. Nicht um mitzureden, ich will mitdiskutieren, mitdebattieren. Wenn du richtig lernst mit der richtigen Absicht, wirst du irgendwann mitdiskutieren, unterrichten und so weiter und so fort. Aber das soll nicht dein Ziel sein. Dein Ziel soll sein, dich zu retten. Rette sich, wer kann. Ein Mann sagte zu Bishr al-Hafi, rahimahullah, gib mir einen Rat. Er antwortete, halte dein Ansehen verborgen und sorge für eine reine Nahrung. Also sei nicht zu berühmt und achte auf dein Geld, wie du es verdienst und wie du es ausgibst. Und er sagte, die Süße des Jenseits wird keiner kosten, der es im Diesseits liebt, dass die Menschen ihn kennen. Subhanallah. Und Imam al-Shafi'i, rahimahullah, sagte, ich hätte mir gewünscht, dass mein Wissen sich verbreitet hat, so wie es sich verbreitet hat, ohne dass die Menschen wissen, dass es von mir ist. Subhanallah. Was für eine starke Absicht, möge Allah uns erziehen. In Sahih Muslim wird überliefert, dass Umar ibn Sa'd zu seinem Vater Sa'd ging, während dieser sich bei seinen Schafen außerhalb von Medina aufhielt. Als er ihn sah, also der Vater war draußen, außerhalb von Medina, und er sieht jetzt seinen Sohn, wie er kommt. Da sagt er, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Übel dieses Reiters. Also hoffentlich gibt's gute Nachrichten. Ja, Rabbi, bewahre mich vor den schlechten Nachrichten dieses ankommenden Reiters. Als er zu ihm kam, sagte er, O mein Vater, du hältst dich bei deinen Kamelen und Schafen auf und hast die Menschen zurückgelassen, die sich untereinander um die Herrschaft streiten. Also nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es ja Diskussionen und so weiter. Ja, oder auch später gibt es ja immer Diskussionen, wer wird der nächste Herrscher. Auf jeden Fall, da schlug Sa'd ihm auf die Brust und sagte, schweig. Ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen, wahrlich, Allah liebt den Gottesfürchtigen, wohlhabenden und verborgenen Diener. Also der nicht aufdringlich ist. Hallo, hier bin ich. Ich bin Mr. Wichtig. Ohne mich funktioniert nichts. Das ist eine Eigenschaft, also diese Bescheidenheit, diese Verborgenheit ist eine gute Eigenschaft. Und von Abu Umama radiallahu anhu wird berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, der beneidenswerteste meiner Vertrauten, also diejenigen, die nahe vom Propheten sind, alaihi salatu wasalam, der einen Anteil am Gebet hat, entschuldigt, meiner Vertrauten bei mir, ist ein gläubiger Mensch von geringem äußeren Auftreten. Der einen Anteil am Gebet hat, die Anbetung seines Herrn schön verrichtet, ihm im Verborgenen gehorcht, unter den Menschen unauffällig ist, nicht mit Fingern auf ihn gezeigt wird, dessen Versorgung ausreichend ist und der darin geduldig bleibt. Dann klopfte er mit seiner Hand und sagte, sein Tod kommt früh. Wenige sind seine Beweinenden, gering ist sein Erbe. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beschreibt hier denjenigen, der am ehesten ein Nachbar des Propheten alaihi salatu wasalam sein wird. Zu diesen Eigenschaften gehört natürlich, dass er die Pflichten erfüllt, er betet und so weiter, die Sünden unterlässt. Aber das Besondere an dieser Person ist was? Er ist nicht berühmt. Und er hat nicht so viele Angehörige. Deswegen gibt es nicht so viele, die ihn beweinen, wenn er stirbt. Es ist eher ein Einsamer. Und dieser Mensch verlangt nicht nach Ruhm, nach Berühmtheit. In unserer Zeit, in der jeder rennt nach Followern und so weiter, ist es wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Denn Berühmtheit ist eine Versuchung. Du denkst, du wärst wichtig. Du denkst, du hast Rechte. Du denkst, du kannst dir Dinge leisten, obwohl es nicht so ist. Die wenigsten bleiben bescheiden. Es ist ja nicht haram, wie wir noch gleich sehen werden. Die Propheten sind berühmt, alaihi wassalam. Die Abu Bakr ist berühmt, radiallahu an. Die Imame Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, Ahmad, die sind berühmt, rahimahumullah. Aber sie lebten nicht wegen dieser Berühmtheit. Das ist der springende Punkt. Ihr Ziel war nicht Follower, also gab ihnen Allah die Follower. Darum geht es. Was ist dein Ziel? Willst du Berühmtheit als Selbstzweck oder ist das etwas, das mitkommen wird? Das ist ein positiver Nebeneffekt, durch den Allah Azza wa Jalla dich um Rangstufen erhöhen wird. Das ist die Frage. Sein Tod kommt früh bedeutet was? Allah Azza wa Jalla bewahrt ihn vor Berühmtheit und Versuchungen, so dass er früh stirbt und ins Paradies kommt. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Ibn Mas'ud radiallahu an pflegte seine Gefährten zu ermahnen und sagte, seid Quellen des Wissens. Leuchten der Rechtleitung, Hausgebundene, also die nicht immer irgendwo hingehen, außer natürlich du musst zum Lernen, zum Arbeiten, zum Studieren, aber nicht die Zeit vergeuden, unnötig. Lampen der Nacht, durch was? Durch Gebete. Erneuerer der Herzen, indem man Menschen ermahnt. Träger abgetragener Kleidung. Also du sollst nicht zu viel von der Dunja nehmen. Ihr seid im Himmel bekannt und den Menschen der Erde verborgen. Subhanallah. Was für eine Beschreibung. Ihr seid im Himmel bekannt. Die Engel kennen euch. Weil Allah euch lobt. Aber unter den Menschen nicht bekannt. Schaut, wie viele Propheten gab es auf dieser Welt? Einige sagen 124.000 Propheten. Wie viel hat Allah uns erwähnt? Nur 25 im Koran. Und Allah Azza wa Jalla erwähnte an mehreren Stellen im Koran, dass die Mehrheit der Propheten gar nicht erst erwähnt wurde. Also es geht nicht darum, dass du bekannt bist bei den Menschen, sondern es geht darum, dass du bekannt bist bei Allah Jalla Jalaluhu für deine guten Taten. Wenn nun gesagt wird, darin liegt die Vorzüglichkeit der Unauffälligkeit und die Missbilligung der Bekanntheit, doch welche Bekanntheit ist größer als die der Propheten und der führenden Gelehrten? So sagen wir, tadelnswert ist, dass der Mensch selbst nach Bekanntheit strebt. Wenn sie jedoch von Seiten Allahs ohne sein eigenes Streben eintritt, so ist sie nicht tadelnswert. Das ist der Maßstab. Es gibt Leute, die sind süchtig nach Berühmtheit. Ist er da, muss er vorbeten. Ist er da, muss er Adhan machen. Ist er da, muss er reden. Ist er da, muss er bekommen. Der lebt so. Macht Platz, hier bin ich. Das ist nicht erlaubt. Aber wenn Allah Azza wa Jal in den Herzen der Menschen die Liebe zu dir verbreitet hat, möge Allah die Liebe in den Herzen der Menschen für uns verbreiten. Und die Menschen achten dich, respektieren dich, dann ist das etwas, dann ist das ein Geschenk Allahs tabaraka wa ta'ala. Also noch einmal, er sagt, tadelnswert ist, dass der Mensch selbst nach Bekanntheit strebt, wenn sie jedoch von Seiten Allahs ohne sein eigenes Streben eintritt, so ist sie nicht tadelnswert. Allerdings liegt in ihrem Vorhandensein eine Prüfung für die Schwachen. Denn der Schwache gleicht einem Ertrinkenden mit geringer Fertigkeit im Schwimmen. Wenn sich jemand an ihn klammert, ertrinkt er und zieht ihn mit sich hinab. Was für ein Gleichnis. Was für ein Gleichnis. Wenn du am Ertrinken bist, und du kannst nicht schwimmen. Und jetzt gibt's noch jemanden, der nicht schwimmen kann. Willst du, dass er sich klammert an dich? Oder sagst du, geh weg. So ist es mit den Followern, die dir folgen. Du bist am Ertrinken. Und jetzt kommt noch jemand, der kann auch nicht schwimmen. Außer du machst es nicht wegen den Followern. Du machst es für Allah. Aber dann wird Allah dich vor dem Ertrinken retten. Also er sagt, der gewandte Schwimmer jedoch, wenn sich Ertrinkende an ihn klammern, wird für sie zum Anlass der Rettung und Befreiung. Subhanallah. Wunderschönes Gleichnis. Wunderschön. Derjenige also, der lernt, wie er rauskommt aus diesem Meer der Versuchungen, wie er schwimmt, um sich zu retten, dieser kann Leute mitnehmen. Der hat's drauf, Rettungsschwimmer, der kann Leute retten. Und wir surfen ja, nicht wahr, im Internet. Also musst du wissen, wie funktioniert das, was darf ich nicht. Du brauchst einen Lehrer, der dir das Schwimmen beibringt, das Schwimmen in diesem Meer der Versuchungen. Dann sagt er, wisse, Ansehen und Vermögen sind die beiden Grundpfeiler des Diesseits. Die Bedeutung von Vermögen ist der Besitz von nutzbringenden Gütern und die Bedeutung von Ansehen ist der Besitz der Herzen, von denen Ehrung, Gehorsam und Einflussnahme begehrt werden. Vermögen, was besitzt du da? Du besitzt Güter, Waren, Sachen, Geld, Häuser, Land. Ansehen, was besitzt du da? Du besitzt die Herzen der Menschen. Je mehr Herzen du besitzt, umso größer ist dein Ansehen. Zum Ansehen gehört, was lobenswert ist und was tadelnswert ist. Denn es ist bekannt, dass der Mensch notwendigerweise Vermögen braucht, wegen Nahrung, Kleidung und Ähnlichem. Ebenso braucht er notwendigerweise ein gewisses Ansehen für das Zusammenleben mit den Menschen. Ansonsten werden sie dir ja nicht vertrauen. Wenn du kein Ansehen hast, bist du Betrüger oder nicht Betrüger? Bist du wahrhaftig oder nicht wahrhaftig? Wenn du nicht das Ansehen hast, nee, ich bin kein Betrüger, ich bin wahrhaftig, ich bin hilfsbereit. Wenn du nicht so bist, werden die Leute nichts mit dir zu tun haben. Er sagt, denn der Mensch kommt nicht ohne das Bedürfnis nach einem Herrscher aus, der ihn schützt, einen Gefährten, der ihm hilft und einem Diener, der ihm dient. Also die Gesellschaft. Du lebst in einer Gesellschaft. Die Liebe dazu ist daher nicht tadelnswert, denn Ansehen ist wie Vermögen ein Mittel zu bestimmten Zielen. Also genauso wie du Geld brauchst, um essen und trinken zu können, damit du Allah anbetest, so brauchst du auch ein gewisses Maß an Ansehen, um in Sicherheit zu sein, damit du überhaupt arbeiten kannst und so weiter, damit du Allah anbeten kannst. Die genaue Betrachtung hierzu ist, dass Vermögen und Ansehen nicht um ihrer selbst willen geliebt werden dürfen. Wenn jemand die Festigung seines Ansehens anstrebt, aufgrund einer Eigenschaft, die er tatsächlich besitzt, und für einen berechtigten Zweck, wie zum Beispiel Yusuf a.s., er sagte, setze mich über die Schatzkammern des Landes ein, ich bin gewiss ein Hüter und wissend. Yusuf a.s. hat gesagt, ich kann es, also bitte setze mich ein. Oder wenn er beabsichtigt, einen eigenen Mangel zu verbergen, damit seine Stellung nicht herabgesetzt wird, dann ist dies erlaubt. Du musst dich nicht bloßstellen. Aber du darfst natürlich nichts, was vertraglich wichtig ist, vertuschen. Ob es beim Heiraten ist, du hast eine ansteckende Krankheit oder auf der Arbeit, du weißt ganz genau, diese Arbeit kannst du nicht machen, weil du eben gesundheitlich das nicht machen kannst. Kannst nicht sagen, okay, hallo, hier bin ich, ich bin top. Aber wenn das jetzt kein vertraglich irgendwas abgemachtes ist, musst du nicht der ganzen Welt sagen, was für Krankheiten du hast oder was für Probleme du im Leben hast. Es geht ja keinem was an. Wenn er jedoch eine Stellung anstrebt, indem er die Menschen glauben lässt, er besitze eine Eigenschaft, die er in Wirklichkeit nicht hat, wie Wissen, Frömmigkeit oder edle Abstammung, dann ist das verboten. Du sollst nicht jemanden spielen, der du nicht bist. Das ist eine Form der Heuchelei, möge Allah uns davor bewahren. Ebenso, wenn er das Gebet vor ihnen verschönert, damit sie von ihm Demut annehmen, also damit sie denken, der ist toll, dann ist er dadurch ein Augendiener, also jemand, der Ria vollzieht. So wie es heißt, jemand hatte gebetet in einer Moschee, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Salam Alaikum, ganz schnell. Und dann ist er wieder aufgestanden, auf einmal kommen zwei, drei Leute rein. Sobald er ihre Stimmen gehört hat, Allahu Akbar. Und ganz lange Ruku'. Und die Leute, MashaAllah, das aber, das ist Salah. Am Ende, Salamu Alaikum Rahmatullah, Salamu Alaikum Rahmatullah. Ich bin auch am Fasten heute. Der will all seine Sachen bekannt geben wegen diesen Menschen. Aber hier ist etwas Wichtiges. Unterlasse keine gute Tat aus Angst vor dir, weil das Handeln für einen anderen außer Allah ist Riya, also Augendienerei, und das Unterlassen wegen einem anderen außer Allah ist auch Augendienerei. Das heißt, wenn du betest, brich dein Gebet nicht ab oder bete nicht schlechter, bete so, wie du betest. Wenn die Leute dich sehen, weder besser noch schlechter, bete so, wie du betest. Du musst ihnen nicht beweisen, dass du ein schlechter Mensch bist. Und sei kein Schauspieler, als ob du Abu Bakr wärst. Sondern lebe so, wie du lebst. Er sagt, wenn die Liebe zum Ansehen das Herz beherrscht, wird das ganze Streben darauf beschränkt, die Menschen zu beachten. Wer diese Stellung in der Gesellschaft, wer süchtig danach ist, dann wird sich sein Leben drehen um die Zufriedenheit der Menschen, nicht mehr die Zufriedenheit Allahs Azza wa Jalla. Man ist von der ständigen Hinwendung zu ihnen erfüllt und darauf bedacht, sich ihnen zu präsentieren. In seinen Worten und Taten ist man fortwährend darauf ausgerichtet, was die eigene Stellung bei ihnen erhöht. Das ist der Same, also Samen der Heuchelei, die Wurzel des Verderbens. Denn jeder, der eine Stellung in den Herzen der Menschen sucht, ist gezwungen, ihnen gegenüber zu heucheln, indem er zeigt, was er nicht besitzt. Dies führt zur Schaustellung in den Gottesdiensten, zum Begehen verbotener Handlungen und zu allen möglichen Mitteln, um die Herzen einzufangen. Die Liebe zum Ansehen gehört also zu den verderblichen Dingen, sie muss behandelt werden. Und ihre Behandlung besteht aus Wissen und Handeln. Also noch einmal, dass du berühmt wirst, aber du wolltest es gar nicht, ist nicht schlimm. Die Propheten sind berühmt, alaihimussalam. Aber dass du berühmt werden willst, das ist das Problem. Weil jeder muss über sich selbst denken, ich bin nicht gut genug, damit ich Vorbild bin für die anderen. Eigentlich sollte ich unbekannt bleiben. Wenn du so lebst, wird Allah dir Bekanntheit schenken. Also wenn du immer davon wegrennst und aufpasst, wird Allah Azza wa Jal dir Bekanntheit schenken. Hier ist wichtig, soll ich dann deswegen diese Sache unterlassen, damit ich nicht mehr bekannt werde? Nein. Das ist eine Tücke des Shaitan. Er will den Stecker rausziehen. Du bist jemand, der Gutes bewirkt. Ist ja egal was, ob jetzt Dawah ist mit Geld, du machst viele Hilfsprojekte und dann kommt der Shaitan und sagt, ja, guck mal, du bist so ein Heuchler, die Leute wissen nicht, was für Sünden du hast und du baust hier Brunnen und Krankenhäuser. Die denken, du wärst noch Abu Bakr as-Siddiq, hör auf damit. Ja, astaghfirullah, hör auf damit. Das ist nicht erlaubt. Sondern was musst du dann tun? Weitermachen und deine Absicht erneuern. Dass du dir selbst sagst, ja Rabbi, was die Menschen über mich sagen, ist mir egal. Ja Rabbi, du kennst meine verborgenen Seiten. Du kennst meine Schwächen. Ja Rabbi, ich helfe diesen weisen Kindern, den Kranken, den Allahu A'lam wen. nicht damit sie mich loben, ja Rabbi, ich weiß, ihr Lob wird mich nicht näher bringen zu dir. Ich mache das, damit du meine Sünden vergibst. Diese eine Spende, diese eine Hilfsbereitschaft, diese eine Post, den ich geteilt habe, diese Sache, die ich gemacht habe in der Öffentlichkeit, ja Rabbi, die Leute, die bringen mir nichts. Ich mache es für dich. Also nicht aufhören mit dem Guten. Es gab jemand, der hatte ein Bad. Und jeder kommt, ja Sheikh, ja Sheikh, ja Sheikh, ja Sheikh. Und er sagt, Astaghfirullah, ja Jama'a, ich bin kein Sheikh. Aber Masha'Allah, das schöne Bad, ja Ammi, das sind Haare. Yani, das hat ja jeder Mann, kann Haare haben. Ich bin kein Sheikh. Und die Leute, doch, Sheikh, Assalamu alaikum, ja Sheikh. Hat er gesagt, weißt du was, Bad ab. Aber das ist nicht die Lösung. Du sollst das Gute nicht unterlassen, sondern dass du weißt, sie loben nur dieses Gewand, was Allah um dich aufgestellt hat. Sein Schutz, seine Bedeckung hinter diesem Gewand, hinter diesem Schutzschild, bist du der Wahre. Mit deinen Fehlern möge Allah uns vor Bloßstellung bewahren. Er sagt nun, was das Wissen betrifft, so soll man erkennen, dass der Grund, weshalb man das Ansehen liebt, die vollkommene Macht über die Personen und die Herzen der Menschen ist. Ja, man will Macht haben über diese Leute. Selbst wenn dieses Ansehen rein und ungetrübt wäre, endet es schließlich im Tod. Man sollte daher über die Gefahren und Schäden nachdenken, die den Besitzern von Ansehen im Diesseits widerfahren. Der Neid richtet sich gegen sie. Man sucht sie zu schädigen. So leben sie ständig in Angst vor dem Verlust ihres Ansehens und sind bemüht, jede Veränderung ihrer Stellung in den Herzen zu verhindern. Die Herzen sind in ihrer Veränderlichkeit noch unbeständiger als kochendes Wasser in seinem Wallen, also in seinem Topf. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Herz, ja, bewegt sich mehr als Wasser, das brodelt, oder ein Topf, was brodelt, wackelt ja. Das Herz ist umso unstabiler. Mal so, mal so, mal so, mal so, mal so, mal so. Wie ein Kochtopf, der wackelt. Sich also ständig mit der Wahrung dieser Stellung zu beschäftigen, bringt unmittelbare Sorgen und trübt das Leben. Das erhoffte Diesseits gleicht nicht die gefürchteten Gefahren aus, ganz zu schweigen von dem, was man dadurch im Jenseits versäumt. Das ist die Behandlung durch Wissen. Also das allererste, was habe ich vom Ansehen? Wenn ich berühmt werde, was und jetzt? Das sind doch alles Zeugen gegen mich, Yawm al-Qiyam. Möge Allah uns bewahren. Wenn man Ayat liest oder Hadithe liest, dass man in Jahannam ist, möge Allah uns davor bewahren. Und die Paradiesbewohner sagen ihm, du warst es doch, der uns aufgeklärt hat und ermahnt hat. Möge Allah uns vergeben. Dann sagte er, ja, ich habe euch ermahnt, habe aber selbst die Sünde begangen. Möge Allah uns vergeben. Möge Allah uns vergeben. Hier ist ein wichtiger Aspekt. Das heißt nicht, du darfst erst aufklären, ermahnen, Da'wah machen, erziehen, wenn du ein Engel wirst. Das wirst du ja nie. Aber Allah sagt doch, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Warum sagt ihr das, was ihr nicht tut? كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Der Zorn Allahs ist gewaltig dafür, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Gemeint ist derjenige, der sich gar nicht angesprochen fühlt. Ihr betet mal ihr. Ihr spendet mal ihr. Ihr seid mal großzügig. Aber er fühlt sich gar nicht angesprochen. Das ist nicht für mich. Aber wenn jemand sagt, nein, nein, das gilt auch für mich, aber ja Rabbi, ich bin schwach. Ja Rabbi, ich mache diese Sünde. Und deswegen die Ulama sagen, es ist schon Sünde genug, dass du die Sünde begehst. Begeh nicht die nächste Sünde, dass du nicht vor der Sünde warnst. Der Shaitan sagte, du hast die Sünde begangen, also Ruhe. Über dieses Thema redest du gar nicht. Das ist doch auch eine Sünde. Nicht aufzuklären ist eine Sünde. Ja, aber ich kann doch nicht sagen, ja, seid gut und ich bin nicht gut in dieser Sache. Doch, das kannst du, indem du es sagst und du versuchst, dich zu verbessern. Du musst nicht erst gesund sein, bis du den Leuten sagst, seid gesund. Jemand, der krank ist, kann auch den Leuten sagen, bitte achtet darauf, dass ihr nicht krank werdet. Du sollst dich nicht bloßstellen, du sollst nicht sagen, bitte mach die Sünde nicht, wie ich sie mache. Nein, nein, rede nicht über deine Sünden. Aber sollst du die anderen aufklären? Wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ein Vater raucht, wird er seinen Söhnen nicht sagen, dass sie nicht rauchen sollen? Wird er sagen, oh, okay, ich kann nicht reden. Ob die rauchen oder nicht, ich enthalte mich, ich rede nicht. Jeder Vater wird sagen, mein lieber Sohn, bitte, bitte, tu dir das nicht an. Ich leider bin in dieser Sucht. Möge Allah mich rausbringen. Möge Allah mir vergeben. Bitte tu es nicht. Oder nicht? Jeder normale Vater wünscht seinem Sohn, dass er eben nicht raucht. Also, dass du eine Sünde begangen hast, heißt nicht, dass du nicht vor der Sünde warnen darfst. Wann ist es eine große Sünde? Wenn du denkst, nee, ich darf's. Ihr dürft's nicht, aber ich. Oder ihr müsst, ich muss nicht. Das ist die große Sünde. Warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Was die Behandlung durch Handeln betrifft, wann ist Maghrib? 8 Minuten, Jazakallah. Was die Behandlung durch Handeln betrifft, so besteht sie darin, das eigene Ansehen aus den Herzen der Menschen zu entfernen. Durch Taten, die dies bewirken. Noch einmal, so besteht sie darin, das eigene Ansehen, mein Ruhm, aus den Herzen der anderen rauszunehmen. Durch Taten, die dies bewirken. So wird berichtet, dass ein König einen frommen Menschen besuchen wollte. Als dieser von seiner Nähe erfuhr, als dieser Mensch hat mitbekommen, der König kommt jetzt zu ihm, ließ er sich Essen bringen und begann grob zu essen, auf einer nicht noblen Art und Weise. Als der König ihn so sah, fiel er in dessen Augen herab. Als Ibrahim al-Nakhai zum Richteramt gedrängt werden sollte, zog er ein rotes Hemd an und setzte sich auf den Markt. Also als ob er nicht so auf seine Kleidung achtet. Das heißt natürlich jetzt nicht, du sollst dich demütigen. Aber das bedeutet, polier deinen Ruf nicht zu sehr. Überlass es Allah. Mach nicht du das. Ich bin so toll, ich bin so gut, ich bin, außer es muss sein wie bei Yusuf a.s. Es gab eine Bedrohung, nämlich die Dürreperiode, und er war wissend. Dann sagst du, hallo, guten Tag, ich bin's. Jemand, wir brauchen einen Arzt, und dann sagst du, ich muss bescheiden sein. Ich darf nicht sagen. Ist hier jemand Arzt? Ich will keinen Ria machen. Junge, sag, dass du Arzt bist. Wir brauchen dich. Also in so einer Situation, wenn Hilfe gebraucht wird, sage, hallo, hier bin ich. Aber wenn es genug andere gibt, dann sag nicht, hallo, hier bin ich. Es gibt ja andere. Warum gerade du? Außer, wie gesagt, nee, ich bin der beste Arzt. Ich kenne mich super aus, und das ist wieder was anderes. Aber wenn es gleiche Leute gibt, stell dich an. Aber ich bin älter. Ich bin der und der. Du bist ein Mensch, also prahle nicht damit. Wenn sich der Asket, also derjenige, der enthaltsam ist, von den Menschen fernhält, erlangt er dadurch Ansehen bei ihnen. Wenn er diese Versuchung fürchtet, soll er sich ihnen in rechter Weise beimischen. Das ist natürlich jetzt das andere Problem. Manchmal ist die Fitna, dass du eben zu entfernt bist von den Menschen. MashaAllah, guck mal, wie der ist. Allahumma barik. Da solltest du lieber den Kontakt suchen, damit sie nicht zu sehr übertreiben in deinem Lob. Er sagt, er soll über die Märkte gehen, seine Bedürfnisse selbst einkaufen und tragen, seine Hoffnung von ihnen, ihren Diesseits abschneiden. Und damit hat er sein Ziel erreicht. Bishr al-Hafi pflegte bei einem Gewürzhändler zu sitzen. Die Menschen aber waren heute, die äußeren Waren, also beachten heute die äußeren Formen. Also er war ganz normal und saß mitten auf dem Markt. Heutzutage, oh, das geht nicht, dass ich da hier rumsitze. Guck mal, ich bin Mr. Wichtig. Ja, das. Du bist ein ganz normaler Mensch, also begebe dich unter den Menschen, natürlich nach den Regeln, sodass sie keine Versuchung werden für dich selbst. Möge Allah Azza wa Jal uns vor diesem Drang nach Berühmtheit bewahren. Möge Allah uns vor der Versuchung der Berühmtheit bewahren. Möge Allah uns einsetzen und nicht ersetzen. Möge Allah uns vor der Bloßstellung bewahren. Ja Rabbi, bewahre uns auf der Erde und unter der Erde und am Tag der Auferstehung. Ja Rabbi, wandle unsere Sünden um in gute Taten. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.